Hallo und herzlich willkommen zum Rauszeit-Podcast, dem Natur-Podcast in Klammern mit Hund. Hallo Jenny.
Hallöchen.
Wie geht's dir diese Woche? Erholt von der letzten Folge.
Von der letzten was?
Von der letzten Folge.
Ach so, ja, heute wird ja schön. Wir haben mal gedacht, wir machen auch mal schöne Sachen. Da freue ich mich drauf. Bin gespannt.
Ja, ich auch.
Niklas, ich will heute was lernen. Das ist der Anspruch.
Ich auch. Ja, genau. Also im Endeffekt haben wir oder ich mir ein bisschen gedacht, ich will was über meinen Urlaub erzählen. Aber das soll jetzt natürlich nicht, ich erzähle jetzt nicht nochmal das, was ich dir sowieso schon mal erzählt habe, sondern dachte mir, okay, wir setzen heute die BiologInnenbrille auf und erzählen so ein bisschen, wie das, oder ich erzähle so ein bisschen, wie das war.
Warte, ich muss noch putzen. Die Brille. So, jetzt ist sie klar. Alles klar.
Ah, ja. Und erzähle so ein bisschen, wie das so für mich war, das erste Mal in den Tropen zu sein. Weil das ist ja vielleicht für den einen oder anderen oder die ein oder andere auch interessant, mal zu wissen, so, okay, ich war auch noch nie da. Wie ist das denn so in real life?
Kann man noch atmen? Oder ist die Luftfeuchtigkeit zu hoch? Das ist, ohne Scheiße, das ist wirklich meine größte Angst, ne? Dass wenn ich mal da bin, dass ich dann Beklemmungen habe wegen Atmen. So ein Ding.
Ja, da können wir ja direkt mal einsteigen eigentlich.
Ah, das ist doch schön.
Wie das Klima, das war schon ja. Gut. Das ist auch ein Punkt auf meiner Liste, aber ist ja egal, wenn man den anbringt. Ja, ist erstaunlich, wie unterschiedlich das ist. Weil, also Costa Rica, also kurz für die Leute, meine Freundin und ich waren jetzt einen Monat in Costa Rica und in Panama, in verschiedenen Regionen. Wir haben sehr viele verschiedene Ökosysteme uns angeguckt. Unsere Urlaube sind immer so, dass wir quasi Tiere suchen und Pflanzen. Und für mich war das jetzt das erste Mal überhaupt in den Tropen. Also normalerweise bin ich wirklich spezialisiert in Europa. Und hab da echt alles Mögliche schon gesehen.
Aber deine Freundin, die war schon mal in den Tropen vorher.
Die war schon mal in den Tropen, genau. Ja. Die war schon mal in Asien, Südostasien, aber ich noch nicht. Mhm. Und dementsprechend hatte ich auch so meine Bedenken, weil ich mag keine Hitze. Und im Flachland kann ich auch direkt schon sagen, ist wirklich war für mich schwer zu ertragen.
Cool.
Flachland, wirklich so Meereshöhe, war schwierig. Weil die Luftfeuchtigkeit ist dann egal wo, außer du hast so eine leichte Brise, enorm hoch. Du hast über 30 Grad. Die Sonne die knallt halt und du schwitzt halt im Liegen, ne?
Ist also, das dann wie in so Tropenhäusern?
Es ist erstaunlich nah dran an Tropenhäusern.
Wirklich?
Es riecht auch erstaunlich nah wie in diesen Tropenhäusern.
Gott, das ist für mich die absolute Hölle.
Also es ist wirklich, ich war teilweise erschrocken, wie nah das dran ist.
Oh Gott, das ist ja furchtbar.
Also es war schon lustig teilweise, wie nah ich dachte, so, ja okay, also, so ein großer Unterschied. Ist da jetzt
ja,
nicht.
Nur, dass du da halt nicht einfach so rausgehen kannst, ne?
Ja, du kannst da nicht, kannst halt in dein Zimmer, wenn du eine Klima hast oder so, da geht's.
Ja.
Aber sonst.
Braucht man die
also
dann da?
Tiefland, Regenwald fand ich furchtbar.
Also braucht man eine Klimaanlage oder sagst du, ja, ist nice to have, aber ist nicht unbedingt notwendig?
Es ging irgendwie, aber es war schon echt anstrengend und ich habe schon auch arg geschwitzt und das Schlafen, also ich kann vor allen Dingen nicht gut schlafen, wenn es solche Temperaturen hat und so schwül ist, da lege ich mich einfach platt ins Bett und versuche es irgendwie. Aber mit Klima ist schon deutlich besser. Mhm.
Gewöhnt man sich irgendwann dran? Wird es besser? Weil beim Tropenhaus gewöhne ich mich halt nicht dran, aber die Zeit ist ja auch sehr kurz und irgendwann ist man ja wieder draußen, aber
also ehrlicherweise kann ich das so gar nicht sagen, weil wir ja nie richtig lange quasi an einem Ort waren.
Ah, okay.
War ja immer recht kurz an einem Ort. Und jetzt komme ich direkt zum nächsten Punkt. Sobald du quasi über 600 Meter bist, wird es besser.
Ah, geil.
Und je höher du gehst, desto besser wird's. Also klimatisch war es, glaube ich, am angenehmsten so auf 1200 Meter oder so. Mhm. Weil da hast du so, ja, das ist warm und feucht, aber ist nicht so schlimm. Ist eigentlich sogar nachts ganz angenehm, weil es dann auch relativ kühl wird, also kühl in Anführungszeichen wird, so 15 Grad.
Ah ja.
So eine angenehme Temperatur. Tagsüber wird es so 25, das ist zwar warm, aber das geht in den, das geht dann da.
Was bedeutet denn relativ kurz an einem Ort?
Also in Costa Rica waren wir, glaube ich, das längste 3 Nächte an einem Ort.
Ah, okay, ja.
Sonst meistens so 2 Nächte. In Panama waren wir länger an Orten. Das war dann am Anfang. In Costa Rica wollten wir viel sehen.
Okay.
Und
Panama nur für die Tigerente.
So ungefähr. Ja. Und ja, dementsprechend, ich fand so 1200 Meter ganz angenehm. Wir waren auch auf 2700 und 3000 Metern. Das fand ich so tagsüber total meine Wohlfühltemperatur, weil du hast dann so, wenn es warm wird, 20 Grad, sonst eher so 15, 17 so. Und aber nachts ist es halt echt kalt. So.
Das finde ich auch. Also es ist eher meine Temperatur, ja.
Ja, genau. Also das war angenehm. Da fand ich auch die Wälder am coolsten, aber komme ich gleich ein bisschen zu. Und ja, dementsprechend, ich kann sagen, Flachland kann ich nicht empfehlen.
Für Leute wie uns.
Für Leute wie uns. Genau, es gibt Leute, die das mögen. Ich mag das nicht.
Wie war es für Tabia? Also, fand die das auch?
Die leidet da gar nicht. Die findet das vollkommen fein. Krass. Also für die ist das total okay gewesen. Ich glaube, die hatte eher im Hochland echt, war nicht zu kalt, aber da war die auch erkältet.
Ja, das war ja eh auf eurer Reise so. Ne? Ja. Ihr habt euch abgewechselt immer. Ja,
genau. dementsprechend.
Ah, ein Frosch, oh, Durchfall, oh, krank, oh, ein Frosch, oh, Durchfall. Zusammenfassung.
Ja, das hatten wir ja Gott sei Dank nicht so.
Ach so, okay.
Das war ja, wir, komischerweise, chronisch Darmerkrankter im Regenwald, sollte man annehmen, dass der irgendwelche Probleme hat, überhaupt nicht. Das war cool.
Geil. Ja, ist doch cool.
So. Aber wir wollen ja jetzt nicht so allgemein Urlaubsplauderei halten, sondern eher so, okay, was habe ich gelernt oder was habe ich so vage, wie habe ich es mir vorgestellt und wie war es am Ende? Mhm. Mir haben vorher ganz viele Leute gesagt, ich gefühlt alle meine Freunde sind entweder regelmäßig in den Tropen oder waren auf jeden Fall schon mehrfach in den Tropen. So, alle, die fotografieren und so, die sind da gefühlt auch dauernd. Und die haben gesagt so, ja, du wirst voll erschlagen sein von dem ganzen Zeug, weil da so viel unterwegs ist, gerade in Costa Rica und bla. Es war am Anfang tatsächlich so, dass du dir gedacht hast, so, boah, krass. Wie, also, ne, weil überall irgendwas ist. Aber dadurch, dass ich so von den Leuten quasi, die Erwartung quasi schon so hoch war, war es dann wiederum nicht ganz so erschlagend, wie es wahrscheinlich gewesen wäre ohne die Vorwarnungen. Was ich halt wirklich beeindruckend fand, und das können, glaube ich, sehr wenig Leute nachvollziehen, sind einfach die schiere Anzahl überall an Zimmerpflanzen, die man so sieht, also gefühlt. Jede Pflanze kennst du, die da irgendwie so auf Augenhöhe wächst.
Geil.
Weil die hast du so im Baumarkt. So, das sind so die typischen Monsteras, irgendwelche Philodendren, sowas. Das kennst du alles halt aus dem Baumarkt und da wächst es halt wild. Das fand ich schon extrem lustig. Ja. Und vor allen Dingen, für mich habe ich ja hier auch zu Hause recht viel so Epiphyten, also auf Pflanzen, die auf anderen Pflanzen wachsen, das ist in Europa recht selten. Aber da ist, im Regenwald ist das vollkommen normal, gerade was so Bromelien oder Tillandsien angeht, das sind Ananasgewächse. Ne? Also da gibt's tatsächlich, also die Ananas gehört dazu. Und eben die ganzen Orchideen, die wachsen eben auf anderen Bäumen drauf. Und das war total, das hat mich tatsächlich erschlagen. Also die Menge an Tieren nicht unbedingt, aber wirklich diese Diversität an Pflanzen, auf Pflanzen, das fand ich absolut krass. Und das hat bis zum Ende der Reise angehalten.
Krass.
Also das
kannst
war,
du das vielleicht mal so ein kleines Sample machen und mich als Co-Autorin hinzufügen, dass wir da vielleicht den Leuten mal ein paar Bilder zeigen bei Insta?
Das können wir gerne machen, ja.
Begleitmaterial.
Das können wir gerne machen, weil also das hat mich wirklich bis zum Ende abgeholt und es hat mir jedes Mal das Herz geblutet, wenn du, also da fällt ja dauernd irgendwas runter von den Bäumen, ne? Also
ja, das weiß ich Äste ja nicht.
Oder so.
War ja noch nie da.
Nee, also da liegt alles Mögliche auf dem Boden, Blätter und so, das fällt immer mal runter, aber auch immer ganze Äste und auf diesen Ästen wachsen dann halt so viele Pflanzen, wo ich sage so,
die will ich mit nach Hause nehmen.
Die sterben jetzt nicht mehr. Genau, ich will die mit nach Hause nehmen. Und es war tatsächlich so, dass ich an irgendeinem Punkt der Reise gegoogelt habe, was ich tun muss, um die, die da am Boden liegen und sowieso sterben würden, also sowieso sterben, dann mit nach Hause nehmen zu können. Hat sich rausgestellt, dass das nur mit enormen Behördenaufwand und Vorlauf möglich ist. Aber deswegen, ja, Pech gehabt. Aber es hat mir jedes Mal das Herz geblutet, wenn ich gesehen habe, so wirklich Orchideen, die kenne ich hier auch aus der Kultur, die wirklich erstmal schwer zu kultivieren sind und so und wunderschön aussehen. Die liegen da am Boden und sterben dann.
Ja, oh, das ist wirklich furchtbar.
Ist natürlich normal, klar. Im Ökosystem ist das normal, das gehört dazu. Ja. Aber für mich war das dann so.
Ja, das ist, glaube ich, immer so. Ne? Genauso wie, ich weiß nicht, ob man das jetzt so vergleichen kann, aber Leute aus den USA hier hinkommen und bei jeder Amsel irgendwie ausrasten.
Ja, ja. Im Endeffekt ist es genau das Gleiche.
Wir so, ne? Ja, also, Amsel, ne? Ja, okay.
Ja, genau. Ja. Also für Leute, die von woanders kommen und hier irgendwie so häufige Arten haben wie, ach, weiß ich nicht, so ein Stieglitz. Sieht ja total krass aus voll, eigentlich, ne?
Ich freue mich darauf,
wir uns mal drüber. Ist das so, ja gut.
Nee, für mich nicht. Der Stieglitz ist toll.
Und so war das für mich bei den Pflanzen ganz viel, aber natürlich auch bei den Tieren. Mhm. Naja, also das war schon krass, wie viel, also kurz für die Leute, nochmal Systematik erklärt. Willst du das
auf kurz gar machen, keinen
oder
Fall.
Soll ich das? Okay.
Ich hab gesagt, ich habe heute frei.
Du hast heute frei, ja, genau. Deswegen, also bei den Tieren oder allgemein in der Biologie gibt es eine Systematik und das sind sogenannte Kategorien und Unterkategorien einfach, wie man Leben einordnet. Und das wird eingeordnet in das Reich zum Beispiel.
Also du hast quasi kurz ein Foto gemacht von der Evolution.
Was meinst du denn? Hä,
also die Systematik ist ja praktisch, wenn wir einordnen und gruppieren, wie was
evolutiv
entstanden ist, was aus wem entstanden ist. Und im Prinzip ist ja jede Systematik, die man heutzutage findet, einfach nur ein kurzes Foto von der Evolution. Weil danach kommen ja wieder neue Fotos, weil es hört ja nicht auf mit der Forschung und Genetik und so.
Genau. Und jetzt noch mal kurz, das Größte, was, also hoch quasi, fängt das Reich an. Da sind dann vielzellige Tiere zum Beispiel drin. Dann gehst du runter auf den Stamm. Das wäre dann bei dem die Chordatiere zum Beispiel, also etwas mit einem
mit einer Chorda.
Einer festen Rücken, mit der Chorda.
Achso, ja, genau. Toll erklärt.
Für eine festen Rückenstruktur, jetzt für den Allgemeinen vielleicht erklärt, sagen wir es mal so. Danach kommt die Klasse, das wäre zum Beispiel Säugetiere. Danach kommt die Ordnung, das wäre dann zum Beispiel Primaten. Danach kommt die Familie, das sind dann zum Beispiel Menschenaffen. Danach kommt die Gattung. Gattung wäre zum Beispiel beim Mensch die Gattung Homo und die Art wäre dann Homo sapiens. So verläuft quasi eine Systematik und in Europa ist es ja so, dass man, sage ich mal, schon öfter mal neue Arten sowieso, wenn man sich Mühe gibt, öfter mal sehen kann. Neue Gattungen auch, also in dem Bereich ist es relativ häufig. Neue Familien wird dann schon schwieriger.
Ja.
Neue Ordnungen in Europa ist für mich, würde ich sagen, schon noch schwieriger. Und neue Klassen noch schwieriger.
Ja.
Und das war für mich halt schon krass, weil ich schon super viele Tiere aus neuen Ordnungen gesehen habe. Als Biologe ist das schon dann auch
jemand, der sich das ist schon
jemand, doll. Das ist schon
neue doll, Ordnung
aber auch neue
doll.
Klassen.
Welche Ordnung ist dir, die du mitbekommen hast, währenddessen du Biologie studierst oder so. Welche Ordnung hast du mitgekriegt, dass es eine neue Ordnung gab? Weil ich weiß es noch bei mir. Das war ein ganz großes Ding damals. Also nicht direkt mitbekommen, aber das war halt schon relativ neu.
Habe ich jetzt kein so Erlebnis, wo ich sage, okay.
Ich schon.
Da will ich mich dran erinnern.
Weil ich in der Arbeitsgruppe war. Von den Leuten, die das beschrieben haben. Das sind die Gladiatoren. Manto Phasma Todia.
Ach so. Das muss ich jetzt kurz erklären.
Das ist halt eine Insektenordnung, ne?
Ja. Aber was machen die? Wie sehen die aus? Vielleicht kurz nur.
Wie sehen die aus? Ja, das ist quasi so eine, also die Namensgebung sagt es eigentlich schon, weil das ist quasi aus beidem irgendwie gemischt. Also einmal die Mantodea, das sind die Gottesanbeterinnen, und einmal die Phasmatodea, das sind die Gespensterschrecken. Mhm. Und dementsprechend Manto Phasmatodea sind halt quasi wie so eine Mischung. Also sie sehen halt aus wie eine Mischung aus sowohl Gottesanbeterinnen als auch Gespensterschrecken. Könnt ihr mal eingeben.
Ja.
Gladiatoren,
genau,
oder
eingeben.
Gladiatorschrecke oder sowas.
Ja, Gladiatorschrecken, da kommt einiges, ja.
Ja, und das wurde, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, wann die beschrieben wurde, irgendwann nach 2000 auf jeden Fall. Es war relativ neu damals. Keine Ahnung, könnt ihr mal, steht bestimmt irgendwo, wann die beschrieben wird. Das weiß ich nicht auswendig.
Bestimmt, ja. Aber für mich war das halt vor Ort so, dass ich teilweise neue Klassen von Tieren gesehen habe.
Nicht dein Ernst. Hä, wie? Wie, du hast die, also hä? Moment, warte.
Klassen, die ich vorher noch nie gesehen habe.
Ja. Also, achso, die du noch nie gesehen hast.
Ja, die ich noch nie gesehen habe.
Okay, aber nicht, dass währenddessen du da warst, Klassen beschrieben.
Nein.
Ah, okay, gut.
Nein, Klassen. Für mich
Halt, stopp. Also, stopp.
Nein, für mich war das schon echt krass, dass da Ordnungen dabei, also Ordnungen habe ich viele neue gesehen, für mich. Was auch krass, also, ne, ja. Das Raste habe ich in Europa seltenst. Ja. So. Aber neue Klassen.
Das ist ein Ding.
Das ist so ein Ding, ne? Also. Das war schon hart und gerade als für mich als Herpetologen war es halt krass, mal endlich Ordnungen zu sehen, die in Europa unmöglich sind.
Ja.
Ne, also gerade sowas wie, das kann jetzt, wahrscheinlich können die wenigsten Hörer nachfühlen, aber eine Gymnophione zu sehen, also eine Blindwühle. Das ist, ja. Also unter den Amphibien gibt es drei Ordnungen.
Aber draußen, ne, im echten Leben.
Ja.
So, das ist halt das Ding, weil Blindwühlen
ist
total
Natur.
Süß und so,
ja.
Hatten wir in der Uni, habe ich mich drum gekümmert, habe ich gefüttert, aber in der Natur. Das ist das Ding, ja.
Und also kurz für die Leute, bei den Amphibien gibt's einmal die Froschlurche, die Schwanzlurche und eben die Blindwühlen. Das sind die drei Ordnungen der Amphibien. Zwei gibt's natürlich in Europa, die Froschlurche und die Schwanzlurche, Molche und sowas. Aber Gymnophionen gibt es nur in den Subtropen und Tropen. Und dementsprechend konnte ich mir einen Traum erfüllen und wirklich mal eine Blindwühle in Natura sehen.
Hast du die auf Foto? Ja, du hattest Foto, ne?
Ja, habe ich natürlich.
Ja.
Und das war ganz unromantisch im Kompost.
Nur geil, ne?
Die mögen
Kompost.
Ach so,
das war keine, die im Wasser lebt?
Nein.
Ah, okay. Weil wir hatten die im Wasser.
Die aquatischen.
Aquatischen, ja, die hatten wir in der Uni.
Ja. Aber nee.
Fun Fact über Blindwühlen, Niklas. Vielleicht für den einen oder anderen interessant. Wenn eine Frau schwanger ist, ne, dann bekommt die ja irgendwann Milch, um das Kind zu säugen. Und das wird herbeigeführt über das Hormon Prolaktin.
Mhm.
Und dieses Prolaktin, dieser Mechanismus, ist so krass konserviert, das haben sogar Blindwühlen.
Dass die quasi Prolaktin ausstoßen, wenn die Brutpflege betreiben. Ja. Kurzer, cooler Funfact. Blindwühlen betreiben sehr ausführliche Brutpflege.
Voll.
Das ist total crazy.
Es ist total
Deswegen finde ich die auch so toll.
Ja, das ist
weil das die.
Vielleicht machen wir mal eine Folge über Blindwühlen.
Vielleicht, weil also die sind so toll.
Ja.
Wenn mir jemanden Gefallen tun will, es gibt ein Buch, das arschteuer ist. Es geht nur über Blindwühlen. Das habe ich mir selber noch nicht gegönnt. Aber wenn mir das jemand gönnen möchte.
Du, wir nehmen das gern. Gar kein Problem.
genau, die machen sehr ausgeprägte Brutpflege, bewachen ihre Gelege und teilweise füttern die auch ihre Nachkommen mit ihrer Haut.
Ja, und das ist Prolaktin, was da
Prolaktin, das ist
genau.
Prolaktin induziert.
Ja, genau.
Crazy.
Ja.
Also die sind wirklich, das war für mich auch, das war direkt am ersten richtigen Tag, wo wir raus waren, Viecher suchen. Das hatten wir eine Station, wo ich wusste, da gibt's die im Kompost, geguckt, und dann hatten wir ein juveniles Tier, total wahnsinnig. Also, es war für mich echt, ich habe mir das so lange angeguckt.
Hä? Ich habe Tabeas Stimme im Hinterkopf. Juvenil, einmal kurz.
Juvenil, ach so, ja, ein Jungtier quasi. Ja. Also ein Tier, was noch nicht alt war. Das war so, ja, weiß ich, 10 Zentimeter groß noch. Also die Art, die wird relativ groß sogar. Die wird so 40 Zentimeter. Aber die war halt auch nicht erwachsen. Ich hätte gerne ein erwachsenes Tier gehabt, das wäre cooler gewesen. Aber ich wag mich nicht bescheren.
Nein. Also, wirklich nicht.
Deswegen, das war schon sehr cool. Und ansonsten neue Ordnung, auch Herpetologe, ja, ne? Ja. Krokodile.
Ja, klar.
War nie Krokodile gesehen und dann war.
Also, da habe ich ja teilweise Herzinfarkte gekriegt, ne? Wenn du mir da so Videos, also ihr habt ja so Videos geschickt und so Fotos und ihr wart ja nicht so weit weg von denen, ne?
Überhaupt nicht.
Nee, das war so. Wie weit, aber, wie viele Meter waren das?
Also der erste Krokodilartige war ein Kaiman. Den haben wir nachts nur mit Eischein gesehen, der war voll weit weg. Also da war wirklich, hast du gesehen, okay, riesengroßer Eischein im Wasser, das ist ein Kaiman. Und das am nächsten Tag war es so, dass wir von Natur kamen und dann am Strand war so eine kleine Lagune in den Mangroven. Und da war so eine kleine Reiherkolonie drin und ich dachte so, hast du zu Tabea gesagt, ja, hier wäre perfekt eigentlich auch für Krokodile. Und sie so, ja, da ist ein.
Da, warte, hier, guck am Fuß.
Ja.
Du trittst gleich halt drauf. Wirklich,
das waren dann so, ja, so knapp über 2 Meter, vielleicht so 2,5 maximal Spitzkrokodil. Und also das ist für die Art so ein Mittelfeld, die werden deutlich größer noch. Und ja, der war halt neugierig. Ich wette, der wird halt gefüttert von den Leuten, weil das halt so am Strand, neben dem Strandparkplatz, der war halt an Menschen gewöhnt und der kam dann halt ganz neugierig an.
Ach du Scheiße, Alter, ich hätte mir so in die Hose geschissen.
Nee, von der Größe.
Gar nicht, easy, kommt da so ein Vieh auf dich
zu. Nein, der ist wirklich, von der Größe, für den ist das viel zu großes Risiko, so ein großes Beutetier anzugreifen. Macht gar keinen Sinn.
Aber wenn du die anfütterst, also wenn die Scheu verlieren.
Nicht. Wäre der größer gewesen, ja, aber nicht bei der Größe.
Ist bei Wölfen auch so, wenn du da so eine Handfütterung oder so eine Handaufzucht hast, vor denen hätte ich halt eher Schiss.
Ja, aber nee, also ich wette, so wie ich das einschätze, schmeißen die Leute da halt einfach das Zeug rein und dann schnappt er danach und fertig. Also der wird nicht aus der Hand gefüttert. Aber der war total nett.
Ja, cool.
Weil der einfach nah kam und einfach geguckt hat. Der hat einfach nur geguckt. Der hat nichts gemacht, der hat einfach nur geguckt und ich konnte da Fotos, der war so, ich sag mal, vielleicht am nächsten Punkt 3 Meter weit, Alter, weg.
Nee.
Und man konnte da echt einfach geil Fotos machen. Ich habe mir den ewig angeguckt. Ich war, als Kind war ich sehr, sehr großer Krokodil-Fan. Hab dann aber natürlich nie welche sehen können in Natura, weil, ja, musste er weit weg für. Ja. Und da kam das Kind auf jeden Fall wieder hoch, weil das so krass war, mal Krokodilartige so nah zu sehen. Es war wahr, also das,
die Betonung
war ich,
auf so nah
immer
zu
noch,
sehen.
Immer noch, ja, pass auf, wurde ja noch näher.
Bist du mal auf eins drauf getreten?
Nee. Aber ich habe dir ein Bild geschickt.
Ja, ich weiß. Das war ja wirklich, ich habe ja nur einen Herzinfarkt gekriegt.
Ja, und dann hatten wir danach hauptsächlich Kaimane gehabt, die auch echt nah. Also wir hatten zum Beispiel eine Unterkunft, da war ein Krokodil, ein Kaiman im Garten, ein Krokodilkaiman. Der war halt, der kam halt immer nur nachts raus, weil er tagsüber, glaube ich, keinen Bock hatte. Und der war halt, ach, der war, weiß ich nicht, einen Meter von mir weg.
Ach du Scheiße.
Aber der hat auch nichts gemacht. Der war so 1,50 Meter, also nicht so groß.
Ja, fast so groß wie ich, ne? Ich bin nur 8 Zentimeter größer, also weiß ich nicht.
Und der war einfach, ich glaube, der war einfach genervt von mir. Weil ich wie so ein Ochse vor diesem Ding stand, vor diesem Kanal und den einfach nur angeguckt habe.
Oh Gott. Oh Gott.
Und ja, später waren wir dann halt auch, ne, auf den Bocas, also das ist so eine Inselgruppe in der Karibik, in Panama. Und da hatten wir eben eine Unterkunft, die hatte mehrere Teiche und da gab es halt auch ganz viele Jungtiere und das war auch richtig süß.
Mhm, süß.
So.
Fand die Mama
ja,
bestimmt
die kleinen
auch
Kaimane,
süß.
Die sind schon süß.
Toll,
also,
toll, toll, toll.
Das war schon sehr interessant. Und die Evolution kann man da auf jeden Fall ein bisschen besser beobachten, finde ich. Weil du einfach viel mehr Ordnungen siehst, viel mehr, ne, auch von den Arten her. In der Familie sind quasi Laubfrösche. Wie viele Laubfrösche man in einem Wald quasi direkt nebeneinander sehen kann, war schon krass.
Wir hatten mal einen.
Und
hier. Wir haben doch mal.
Wir haben nur einen hier.
Ja. Einen. Wie viel hast du gesehen?
Wir hatten insgesamt 16 verschiedene Arten an Laubfröschen alleine.
Kann man mal machen.
In allen Formen und Größen. Also wirklich von so, ja, weiß ich nicht, so 3 Zentimeter groß bis wirklich handgroß.
Crazy.
War alles dabei. Und das ist schon beeindruckend, wie stark die Vielfalt da ist. Und da haben wir ja bei den Wirbellosen noch gar nicht angefangen. Und das war auch tatsächlich eine sehr frustrierende Angelegenheit. Kannst du dir vorstellen, wieso?
Weil du nicht Zeit hattest, sie zu fotografieren?
Auch. Aber auch, weil du quasi bei Null anfängst.
Wie meinst du?
Naja, also in Europa muss ich sagen, okay, gerade vogeltechnisch, Reptilien, Amphibien.
Ach so, das meinst du. Jetzt so. Nicht auf die Laubfrösche bezogen, sondern generell.
Generell.
Ja, ja, ja.
Du kennst es.
Ja, ja, ja.
So, hier, du kennst nicht alles, aber du kennst halt viel. So, du kannst das meiste, was du offensichtlich siehst, kannst du dann auch ansprechen.
Zuordnen.
Oder kannst es zumindest einordnen, wohin es gehört und kannst danach gucken. Da, du stehst dann halt echt da und denkst dir, okay, bei den Amphibien, das habe ich noch hinbekommen, habe ich mich gut vorbereitet, habe meine Hausaufgaben gemacht. Bei den Reptilien hat es schon angefangen. Die ganzen Anolis zum Beispiel, das sind kleine Leguanarten. Da gibt's kaum vernünftige Literatur zu, die du irgendwie mal eben so mithaben kannst, ohne direkt ein ganzes Lexikon mitzuhaben.
Wie viele
so.
Bücher hattet ihr dabei?
Nicht so viele, 3 Stück.
Ah, okay, das geht ja.
Oder 4.
Überschaubar.
3 oder 4. Ja, wir hatten nicht so viel Platz. Ja. genau, also das war echt halt, ne, ein bisschen frustrierend, dass du dann nicht alles so, entweder so, also gerade auch bei den Vögeln.
Ja, voll. Ja, das kann ich mir vorstellen, wie frustrierend das ist, ja.
Das ist A, schwieriger, weil du natürlich einen viel dichteren Wald hast.
Ja.
Und hauptsächlich Waldarten. Dann musst du die erstmal sehen. Dann kannst du vielleicht ein Foto machen und sie danach bestimmen, aber dein Gehör funktioniert halt nicht, weil.
Alles neu.
Hier kennst du alles vom Ruf, vom Gesang. Da fängst du bei Null an. Das frustriert. Und ja, es sind schon sehr viele frustrierende Sachen auch dabei, weil du dann. Auch bei den Reptilien, Amphibien zum Beispiel, okay, du kannst die dann zumindest bestimmen, aber du weißt ja nicht unbedingt, was du da machst. Also hier, wenn ich hier ein Tier nicht finde, dann weiß ich häufig so, okay, wo der Fehler lag, was gerade irgendwie falsch gelaufen ist.
Zum Beispiel
was vielleicht
Tageszeit.
Wetter, Jahreszeit, ja. Zeitpunkt in der Saison von dem Tier quasi, wie verhalten Tiere, verhalten sich ja in der Saison quasi unterschiedlich oder sind unterschiedlich gut findbar. Naja, da weißt du, weiß ich in Europa gerade bei Reptilien und Amphibien eigentlich immer, was ich mache. Da war das teilweise so, dass wir gefühlt die gleichen Wetterbedingungen hatten, aber Arten, wenn wir an einem Spot waren, auf einmal gar nicht mehr aktiv waren, obwohl die Nacht vorher voll aktiv waren. Also bei den Fröschen hat man es besonders.
Man kennt die Variable gemerkt. Nicht.
Man kennt die Variable nicht, die da gerade quasi reinfällt, warum was gerade gemacht wird und was nicht.
So, hier weil, ist ja also klar, es regnet. Ne? Oder ja klar, es regnet ja nicht und wir haben halt 0 Grad. Also ohne Regen 0 Grad, ja, natürlich finde ich keinen Salamander. So.
Ja. Und da war das halt so, gefühlt gleiches Wetter, gleicher Spot, aber bei den Fröschen hörst du es ja, die rufen ja immer abends. So ganz andere Arten aktiv vom Rufen. Und dann denkst du dir so, hey, es ist exakt das Gleiche. Warum machen die das? Und es ist mir an mehreren Orten aufgefallen, dass das irgendwie gar nicht für mich einschätzbar war, warum das so.
Hast du bei irgendwas mal irgendwie dann den Fehler gefunden? Oder gar nicht? Null.
Doch. Also ist schon, bei manchen Sachen habe ich dann schon wusste ich dann auch, okay, ohne Regen wird es nichts.
Okay.
Also kann man auch schon mal sagen, ich habe immer geflucht, wenn es nicht geregnet hat. Weil klar, die Amphibien, die sind stark aktiv, wenn es halt regnet. Und manche Arten, die haben halt nicht funktioniert. Also die haben wir nicht gefunden, weil es halt nicht geregnet hat oder nicht ausreichend geregnet hat. Also das hat man schon gemerkt, dass wenn es richtig regnet, geht's ab. In jeder Hinsicht. Also wir hatten eine Nacht, da haben wir Stummelfußkrüten der Gattung Atelopus gesucht. Mhm. Das ist eine der bedrohtesten Gattungen von Amphibien überhaupt, weil die ganze Gattung gefühlt, oder ich glaube, die ganze Gattung ist gefährdet. Mhm. Und auch also viele von denen sind ausgestorben aufgrund einer Pilzerkrankung. Und es gibt eine Art in Costa Rica noch davon und die haben wir gesucht und gefunden. Und in der Nacht hat es hat so hart geschifft, dass es grenzwertig war zu fotografieren. Da also wirklich das so doll, also wir hatten einen Regenschirm dabei und alles, aber es hat echt hart geschifft. Und es ging so ab. Es ging so rund, es war so viel unterwegs, es war so viel zu sehen und du merkst schon den Unterschied, wenn es halt nicht regnet, siehst du viel weniger.
Mhm. Aber ihr wart doch in der Regensaison da, ne?
Ja, wir waren in der Hochzeit quasi da, wo es regnet. Also ja. An vielen Orten ist da eigentlich Peak von der Regenzeit. Mhm. Ist der regenreichste Monat an vielen Orten da, aber irgendwie hatten wir halt Trockenzeit schon. Was heißt Trockenzeit? Hatten wir halt lange Perioden ohne Regen. Mhm. Und das soll eigentlich so nicht sein.
Klimakrise?
Und wir haben dann auch mal nachgefragt, woran es liegt. Und es ist tatsächlich wohl teilweise auch bei denen so klimawandeltechnisch.
Also Klimakrise. Wir haben ja gesagt, wir wollen das jetzt umbenennen.
Ja.
Ja.
Deswegen, also, das schon gemerkt, dass das nicht normal war teilweise. Okay.
Ach, scheiße.
Und gerade am Ende, unsere letzte Station in Panama, die war sehr, die hatte sehr viel Potenzial, aber es hat halt einfach nicht geregnet. Mhm. Die Tage, wo wir da waren, hat es kein einziges Mal geregnet, richtig. Und das war halt blöd. Also dann kannst du halt wirklich, hast du gemerkt, nachts ist dann deutlich weniger los. Und ja, das war schon schwierig. Und es ist auch so, dass man halt ja anders sucht im Regenwald. Ne? Also nachts suchst du ja viel auch mit entweder Gehör, wenn du die Frösche quasi, ne, wenn die rufen, dann kann man den gut spotten. Mhm. Aber man macht ganz viel mit Eischalen. Heißt, du leuchtest quasi durch den Wald und versuchst, die Augenreflexion von den Tieren zu sehen. Gerade bei Fröschen funktioniert das meistens sehr gut. Mhm. Die einen relativ starken Eischein haben, die Augenreflexion. Und dann kann man die ganz gut spotten. Also es ist ganz anders als bei uns. Bei uns kann man das teilweise auch machen, aber da mache ich das zumindest fast prinzipiell erstmal, weil die Laubfrösche und so, die haben halt riesige Augen.
Ja.
Und die reflektieren ganz gut und deswegen kann man die echt gut sehen. Bei Schlangen ist es wieder was anderes gewesen, aber ja, deswegen, die Suchstrategie ist eine ganz andere. Da weißt du auch nie, okay, vielleicht sehe ich die Tiere einfach auch nicht, weil sie gerade weggucken oder sonst irgendwas. Also das sind all so Faktoren, das sind viel mehr Faktoren, die so dich manchmal zweifeln lassen, ob du alles richtig machst oder nicht. Mhm. Auch weil du gefühlt viel mehr Dimensionen hast, in denen du suchen musst. Mhm. Also bei uns in Europa ist es relativ einfach, guck halt auf den Boden.
Ja.
Oder vielleicht noch, wenn du Chamäleons in Europa suchst, such halt im Gestrüpp. Aber da ist es halt wirklich so, such auf jeder Höhe.
Ja.
Weil wir hatten das einmal, da haben wir einen Frosch gesucht, eine sehr große Laubfroschart, die heißt Cruciohyla silvae. Das ist ich kenne den deutschen Namen nicht, es ist einfach ein sehr großer Laubfrosch, der so ein Tigermuster an der Seite hat. Den hat unser Guide in der zweiten Nacht, wo wir überhaupt im richtigen Regenwald waren, irgendwie, frag mich nicht, wie er es gemacht hat, 20 Meter weit weg, 20 Meter in die Höhe, mitten im Laub, irgendwie gesehen.
Ja, klar.
Frag mich nicht wie, aber
vielleicht
hat er
ist da Joachim, und der kennt den schon, der sitzt da immer.
Nee, die haben sich gefreut wie ein kleines Kind, okay. Weil der so selten da gesehen wird.
Vielleicht auch eingeprobt, man weiß es nicht.
Die waren richtig am Feiern.
Okay. Ja, gut. Wir glauben ihnen das mal.
Nee, das war schon authentisch, weil die so, was? Also, wir haben das selber nicht gewusst, dass die Art da überhaupt vorkommt. Mhm. Die haben hier also random gefunden. Und das war schon cool. Aber das hat auch mir verdeutlicht, wie schwierig das teilweise ist und wie viel man falsch machen kann und wie anders das Suchen da ist, weil du einfach ja auch so mikrohabitattechnisch nicht unbedingt immer weiß, so okay, wo, also gerade bei den Schlangen fand ich es echt schwierig zu rauszufinden, was quasi der entscheidende Faktor ist, dass das eine gute Struktur für die ist und das jetzt nicht, obwohl es für mich sehr gleich aussieht. Mhm. Also es gab schon sehr viele Sachen, wo ich gerade dachte, okay, ich habe keine Ahnung, was ich hier mache.
Gibt es einen Fund, wo du sagst, das bleibt mir in Erinnerung? Das ist das Beste,
nee,
was passiert ist?
Mehrere Sachen. Also da kann ich nicht nur eins nennen.
Echt nicht? Ich hätte jetzt gedacht, die... Ja, sag einfach mal.
Also das erste Krokodil es war zwar jetzt nicht so ein krasser Fund, ne? Also weil das war ja so mit einer, ne? Aber das bleibt mir für immer, glaube ich, in Erinnerung. Mhm. Für immer, weil das so krass ist. Das war für mich wirklich. Ich müsste mal Tabea fragen, wenn ihr sie seht. Ich stand da halt wirklich 20 Minuten, habe einfach nur geglotzt. Einfach nur gedacht. Und auch, ich krieg mich dann nicht ein, ich muss das dann auch äußern. Ich habe die ganze Zeit nur gesagt, wie krass ist das? Ach du Scheiße. Weil das für mich so, ich wollte unbedingt ein Krokodil sehen und ich wusste, ja, das geht und bla, das ist nicht unbedingt, an vielen Stellen ist es auch einfach und so. Aber das dann wirklich mal vor einem zu haben, das fand ich wirklich, wirklich krass. Dann Botrytis nigroviridis. Also es war eine Schlangenart, die ich unbedingt sehen wollte. Das ist eine sehr, sehr grüne Baumlanzenotter. Die lebt im hohen Nebelwald, also auf 2700 Meter habe ich die gefunden. Die ist wirklich eine der schönsten Schlangen in Costa Rica. Die war krass, einfach weil der Lebensraum so unwirklich ist.
Giftig?
Also wirklich giftig auch, aber nicht stark giftig. Aber der Lebensraum ist total crazy, weil diese Nebelwälder einfach so voll mit Bromelien sind. Bromelien sind meine Lieblingspflanzen mit. Und da ist halt jeder Millimeter bewachsen, Nebel, also diese Hochnebelwälder auf 2,7 sind einfach.
Du hast ja auch ein Terrarium, Wald. Nur mit den Viechern, oder?
Hä?
Nur mit den Bromelien.
Ja, genau. Ja.
Es gibt Leute, genau. Die haben Terrarien nur für Pflanzen und nicht für Tiere.
Genau. Und das, dieser Wald einfach, weil das einer der schönsten Wälder ist, die ich je, oder der schönste Wald, den ich je gesehen habe. Und diese Schlange, die einfach so verrückt aussieht. Das war eine geile Kombi, muss ich sagen. Das war auch sehr, sehr besonders für mich.
Ich hätte jetzt safe gedacht, du sagst sofort das eine.
Sag mal.
Was Tabia gefunden hat. Direkt zu Beginn.
Jetzt musst du mir kurz helfen.
Die eine super seltene Schlange, wo auch der Local gesagt hat, ach krass.
Ach so, nee, das war für mich nicht so besonders.
Was?
Also, und ich hab die gefunden.
Du hast die, ich dachte, Tabea hat die gefunden.
Nee, Tabea hat ganz viele andere Sachen gefunden. Nee, die habe ich, es war eine erste Nacht im Regenwald, das war die erste Schlange und es war tatsächlich eine, die wirklich, da war der Local total ist total ausgerastet, weil so, boah, die sehen wir hier nie, so, die ist super selten und der ist total, total steil gegangen. Für mich war das so, ja gut, ist halt eine Natter.
Ach, wirklich?
So, ich war so gar nicht begeistert, also was heißt nicht begeistert, es war halt die erste Schlange auf dem Trip.
Und dann direkt
deswegen
so ein seltenes
immer
Tier,
cool.
Ne?
Und ich war halt arschselten, aber trotzdem konnte ich, weil das für mich halt nicht so, ich wusste das halt nicht, ne? Mir war halt die Schlange, ich konnte die von der Familie und von der Gattung her einordnen, aber auf Art-Level war das für mich so, okay, wusste ich gerade das da nicht, was ich vor mir hatte. Und dementsprechend war das, ja, weiß ich nicht, war das nicht so ein besonderer Moment, weil einfach, ja, war cool, aber
ich hätte gedacht, der Schlangentyp denkt jetzt eher an die Schlangen.
Nee, also bei der halt wirklich nicht, weil, also kurze Einordnung, die ist auf ein Naturalist weltweit 7-mal gemeldet. Das ist
und einer
wenig.
Ist von euch, oder?
Eine ist jetzt von Tabea, ja.
Also insgesamt, also vorher 6-mal gemeldet.
Jetzt 8-mal, glaube ich, ja.
Ah, krass.
Und das ist Dendrophidion hofiterminorum.
Hast du ein Foto gemacht?
Ich habe ein Foto, klar.
Ja.
Foto habe ich.
Das muss auch mit rein.
Ja. Und
am besten alles, was du hier erzählst. Davon immer ein kleines Foto.
Ein kleines Foto.
Ja.
Und die heißt auf Englisch zum Beispiel Red-Headed Forest Racer. Also
den
deutschen Namen, ich glaube tatsächlich nicht. Also die Gattung Dendrophidion, das sind so Nattern halt. So, da gibt es auch deutlich viele häufige Arten. Und für mich war das so, okay, keine Ahnung, ich konnte die Schlange sieht halt jetzt nicht so, die sieht lustig aus und so, aber es war für mich jetzt nicht so der Aha-Moment.
Ist das die hier?
Nein. Die kommt aus Asien.
Sag noch mal, wie die heißt.
Dendrophidion rufiterminorum.
Ist die immer so klein?
Die ist recht klein, ja. Also die kann recht lang werden, aber dick ist sie nicht.
Ah, hübsch. Und ist die giftig?
Ich weiß nicht, ob sie hinten stehende Giftzähne hat, das kann ich dir gerade gar nicht sagen, aber nein, also für den Menschen, was wir unter giftig verstehen, ist sie nicht, nein.
Okay.
Und ja, aber es gibt halt deutlich spektakulärere Arten in Costa Rica und Panama, die deutlich spannender aussehen und auch eine irgendwie, womit ich mehr anfangen kann. Wäre es jetzt zum Beispiel eine Korallenotter gewesen, damit hätte ich mehr anfangen können.
Ja.
War auch groß auf meiner Wunschliste.
Aber es ist schon krass, wenn man sagt, okay, auf iNaturalist ist die bisher nur 7-mal gesamt auf der ganzen Welt gemeldet.
Ja.
Und ihr seid da erste Nacht oder erster Abend, zack, habt ihr diese Schlange. Ja. Das ist schon crazy.
Ja, das ist schon krass und das ist auch lustig. Aber das ist jetzt nicht so ein Moment, wo ich irgendwie sage, das ist für mich so.
Musstet ihr bei iNaturalist dann auch einen Fotobeweis einschicken? Bestimmt,
hat
oder?
Hat Tabea gemacht.
Mit Sicherheit, weil sonst glaubt man das ja bestimmt nicht.
Hey. Und ja, nee, das bleibt mir natürlich im Gedächtnis, aber ist jetzt nicht so dieser Aha-Moment, wie das andere Sachen waren.
Ja, crazy.
Also, muss ich sagen, da war zum Beispiel die erste Korallenotter oder die einzige Korallenotter, die wir gefunden haben, deutlich krasser. Weil ich kenne die Tiere aus der Haltung, ein Kollege von mir hält die zu Hause. Und die mal in Natura zu sehen, die haben einfach verdammt crazy Farben, also wirklich Hammerfarben. Das war schon, das war ein Wunsch von mir, der ist in Erfüllung gegangen. Und allgemein sind sehr viele Wünsche von mir in Erfüllung gegangen. Deswegen, ja, war viel, viel gelernt und viel überfordert gewesen auch einfach.
Ja, crazy. Man weiß ja vielleicht auch für BiologInnen, die sagen, du, ich kenne mich hier ja schon ganz gut aus, Vogelstimmen, easy peasy. Vögel ordne ich eher nach dem Ruf ein, anstatt dadurch, dass ich die sehe. Und dann gehen die in die Tropen und wissen einfach nichts.
Nichts.
Das ist ja schon mal gut zu wissen, mit diesem Frust umzugehen.
Ja, muss man ein bisschen sagen, weil du weißt ja dann wirklich auch häufig nicht, was du falsch machst. Und ja, deswegen, es war sehr viel Lernen und sehr viel Try and Error.
Ja.
Weil, ja, es war halt das erste Mal. Mhm. So.
Gehst du noch mal hin?
Es war auch, wie bitte?
Gehst du noch mal hin? Willst du noch mal hin?
Ich würde gerne auf jeden Fall noch mal hin. Ich würde tatsächlich auch gerne noch mal Costa Rica machen. Mhm. Einfach, um mich mehr einzuschränken. Also das kann ich auch nur empfehlen, sich deutlich mehr einzuschränken, als wir das gemacht haben. Deutlich weniger Ort, dafür länger, kann ich deutlich mehr empfehlen. Also gerade für Fotos aber auch so, um da vielleicht einen tieferen Blick zu haben. Wir hatten häufig zu wenig Zeit für, weiß ich nicht, noch mal bestimmte Sachen nachsuchen oder so und vielleicht noch mal ein bisschen tiefer erkunden. Das hat manchmal an Zeit gefehlt. Das kann ich nur empfehlen, dass man da länger irgendwo an einem Ort bleibt und sich, ja, es ist halt auch so, du gehst denselben Trail pro Nacht, in verschiedenen Nächten. Findest du jede Nacht was anderes.
Ja, crazy.
Und ja, gerade auch bezüglich Wetter, ne? mal verschiedene Wetterlagen vielleicht auch ausprobieren an demselben Spot und gucken, was passiert so. Und das würde ich viel mehr machen, als wirklich so viele Spots wie möglich einfach angucken. Das war mir jetzt einfach, wir wollten ja möglichst viel sehen. Das war auch gut so, aber beim nächsten Mal würde ich es anders machen, auf jeden Fall. Ja, es ist auch so ein bisschen so, dass man jetzt natürlich wehmütig wird, weil es ist schon so, dass gerade sehr diese außergewöhnlichen Arten, also in Tropen sehen die Tiere ja häufig viel außergewöhnlicher aus, bunter, größer, außergewöhnlicher geformt und so, einfach weil die Einnischung viel krasser ist, dass das natürlich jetzt so ein bisschen fehlt. Gerade bei den Laubfröschen. Also ich muss sagen, gerade die Laubfrösche, einfach weil sie so sympathisch sind.
Meinst du, wenn du jetzt rausgehst und Viecher suchst oder was?
Ja gut, wir haben jetzt Winter, ne? Das kommt noch dazu.
Ach so, okay. Ja.
Dass wir jetzt natürlich auch noch Winter haben.
Quasi. Aber du meinst schon Viecher. Im Vergleich zu jetzt in Deutschland, wenn du jetzt.
Ja, genau. Wenn du in Deutschland guckst, ist es natürlich so, dass die Artenvielfalt oder auch in Europa, lassen wir das mal, nehmen wir mal Europa mit rein. Nicht, ne, gibt halt nicht so viel her wie da. Ist halt einfach so. Und gerade was die Laubfrösche angeht, Laubfrösche sind halt unheimlich sympathisch und cool. Oder Feigefrösche und so. Also,
die sympathischen hier, Laubfrösche, gell?
Tja, nicht. Deswegen, das ist schon.
Weil
ja.
Sie so Glubschaugen haben, oder?
Weil diese Glubschaugen und ihre Greiffingerchen, das ist ja auch cool, die haben so große Patschehändchen.
Ja, siehst du dieses Verniedlichen wieder, ne?
Ja, aber ist doch okay. Ja,
ist okay.
Also,
ist
okay. Nicht schlimm.
Ist okay.
Findest du nicht, findest das schlimm?
Nee, schlimm nicht. Aber man muss schon reflektieren, ne? Man muss es reflektieren, warum manche Tiere mehr gemocht werden von Menschen als andere.
Ja, gut. Also, fairerweise, den Schuh ziehe ich mir nicht an, weil ich finde auch Blindfühlen richtig geil. Und sonst irgendwas, da sehen andere Leute halt einen Regenwurm drin, ja, deswegen. Stimmt. Den Schuh ziehe ich mir nicht an.
Ja, aber es ist ja schon spannend auch, ne? So mal die Frage zu stellen, warum manche Tiere, zum Beispiel Springspinnen, ne? Die Nahaufnahmen von Springspinnen, alle süß und dann so eine Winkelspinne, Igitt.
Tja, und warum finden Leute Wolfsspinnen eklig? Die haben auch große Augen.
Ja, das, vielleicht findet man die sympathischer als Spinnen-Nichtliebhaber oder Liebhaberin, wenn man weiß, dass die immer nach unten wollen. Das heißt, wenn die mal irgendwie merken, die sind auf deinen Schuh
gekommen. Das habe ich in den Tropen anders gesehen.
Also die wir hier haben. Die immer im Kreis. Es ist ja, es gibt ja nicht die Wolfsspinne. So, ne? Es gibt ja auch ein paar. Und die eine, die halt, ich weiß nicht mehr, welche das ist, aber die immer so hier bei uns, wenn du auf der Wiese unterwegs bist, so diese kleine schwarze. So. Immer, also die hat mir wirklich ein bisschen auch die Angst vor Spinnen genommen, weil du
was
willst die auf die Hand nehmen.
Spinne?
Nee. Tschüss. Da bin ich
die ist auch eine Wolfsspinne.
Ja, ich weiß. Das
die
ist,
geht nicht nur nach
nein,
unten.
Nein, nein. Von der wurde ich auch gebissen.
Ja.
Drecksvieh.
Siehste?
Ja, die ist auch eklig.
Ja.
Ich weiß. Nee, also Spinnen.
Dann darf's nicht in die
Nee, will ich auch gar nicht. Ganz ehrlich. Also das sind mir auch zwei Beine zu viel. Nee. Sechs Beine,
nee,
cool. Acht Beine, ciao.
Nee, alle cool. Alle cool.
Nee, für mich nicht.
Lycosiden, Sparassiden und Steniden.
Was ist das
alle
denn?
Geil. Alles so Jagdspinnenmäßigen.
Nee, bin ich raus.
Alle
Tschüss.
Geil. Alle große Augen,
Tschüss.
Große Schlitzehren. Schön haarig und krabbelig.
Oh Gott, wie
richtig
furchtbar.
Cool. War da an jedem Baum.
Wirklich?
Ja, gefühlt ja. Also es gab Stellen, wo du wirklich so, die haben ja auch so einen krassen Eischein, ne? Machst die Lampe an, leuchtest durch den Wald und tausend Augen gucken dich an. Und das war schon, wusstest du, ach scheiße, jetzt muss ich den Laubfrosch dazwischen finden.
Oh Gott. Oh Gott. Und hattet ihr die auch mal im Körper oder so?
Nee.
Wie geht das, wenn alles
erstaunlicherweise
voller Spinnen ist?
Nie. Also, hä?
Wie funktioniert das, wenn alles voller Spinnen ist, dass man die nicht
immer. Das frage ich mich auch, aber die hauen halt auch ab, ne? Die sind wirklich auch scheiße scheu.
Krass. Ah, Tabea hat ja auch mal erzählt, als die auf den Philippinen war. Nachts auf Toilette. Was da so hing.
Ja. Also, ähnliches hing da auch.
Alter.
Wir hatten auch eine Geißelspinne.
Was ist das?
In einer Unterkunft. Geißelspinne. Google mal Geißelspinne.
Oh Gott, will ich das googeln? Geißel mit SZ?
Die sind auch richtig
oder?
Cool. Ja.
Oder mit
SZ.
Okay.
SZ.
Geißelspinne. Ja, ciao, Alter. Ja, tschüss.
Richtig cool. Tschüss. Riesengroß, richtig geil. Mm. Boah. Sowas. Und das war.
Ja, das aber Tabea hatte ja, die hat mir ja das Foto gezeigt.
Ja.
Das war ja so groß wie ein Waschbecken.
Ja.
Mm-mm. Und du willst einfach nur pinkeln gehen. Vogelspinnen
auch.
Stell dir vor, du willst einfach nur nachts mal eben pinkeln gehen.
Ja.
Und dann hängt da alles voll in der kleinen Hütte da. Voller dieser riesigen Spinnen.
Ja.
Nee, da bin ich raus. Da bin ich wirklich, also nee. Forschungsstation in allen Ehren. Toll, toll, toll. Wenn das Leute machen, ich nicht. Ich bin da wirklich.
Also ich find's gut.
Ja.
Hat Spaß gemacht. Ja,
das freut mich. Toll. Das finde ich schön. Also da könnte auch kein Krokodil mithalten. Die Kosten sind einfach für mich viel zu hoch als der Nutzen.
Übrigens hast du unseren Mutti kaputt gemacht.
Warum? Was habe ich gemacht?
Sie ist jetzt viel zu entspannt.
Wirklich? Merkst du einen Unterschied?
Ja, sie macht viel mehr häusliches Programm mit uns.
Geil. Schön, dass sie das adaptieren konnte.
Nein, ist doof. Wir müssen sie jetzt wieder Quatschi machen.
Wie witzig.
Nein, ich weiß nicht, ob das überhaupt so bleibt, weil ich könnte mir vorstellen, dass sich das auch widerlegt, weil die jetzt auch noch nach der Läufigkeit und so, dass mit ihren Hormonen auch nochmal sich wieder was ändert, dass die wieder quatschiger wird. Aber ja, sie ist schon, also bellen und so, das hat sich wieder normalisiert hier. Das macht die wie vorher, okay. Aber sie ist schon, dieses Welpige ist jetzt, ne, dieses viel Käbbeln, viel.
Sie will ihre Ruhe haben. Sie hat die Entspannung für sich entdeckt.
Der hat die Entspannung für sich entdeckt.
Ich muss aber auch sagen, das ist mir bei Hütehunden immer extrem wichtig.
Ja, ich fand sie vorher witziger.
Ich habe eure Mutti kaputt gemacht. Naja, vielleicht, wenn jemand das hört und einen Hütehund hat und wissen will, wie das funktioniert, schreibt mir.
Genau, dann geht der mal zu Jenny. Und wenn ihr einen lustigen Hund habt, wollt nicht.
Ja, dann, ja.
Nein. Also sie
aber man kann sie ja noch anmachen, oder?
Ja, aber es ist schwieriger.
Ach, wirklich?
Es ist schwieriger. Also draußen nicht. Draußen geht's.
Ja, wollte gerade sagen. Ja, genau. Draußen war auch nie Thema, aber drinnen war immer Thema.
Drin ist es jetzt ein bisschen schwieriger, vor allen Dingen auch, also mit unserem anderen Hund. Mhm. Weil die haben früher immer super viel gespielt und jetzt hat sie häufig schnell keinen Bock mehr. Aber ich weiß auch nicht, ob das nicht an der Läufigkeit hängt, ob die jetzt erwachsener geworden ist.
Das hat die aber auch mit meinen. Also die haben doll viel gespielt, Mathilde und Dips.
Genau, deswegen. Aber draußen ist immer noch, kriegst du sie gut aktiviert.
Ja.
Und drin ist jetzt etwas ruhiger. Aber wie gesagt, das könnte auch daran liegen, dass sie jetzt erwachsen wird.
Ja, ist doch schön.
Nein!
Entspannte Hunde mag ich gern.
Ja, deswegen mag ich ja auch keine Jagdhunde.
Aber ich mag Hütehunde.
Ja. Ja.
Gut.
Ich glaube, das war es von meiner Seite aus. Ist jetzt auch wieder lang genug.
Nö, wir haben jetzt auch nur, das ging jetzt auch nur fast eine Stunde.
Ja, aber 10 Minuten davon kommen ja weg.
Ja, weiß ich nicht, ob es 10 Minuten wären. Gucken wir mal.
Wir haben vorher sehr viel gelabert, bevor wir richtig angefangen haben.
Ja. Wir schauen mal, was der Schnitt so hergibt.
Genau.
Ja.
Ihr seid ja auch nicht gezwungen, euch das anzuhören.
Doch. Und wenn ihr wollt und uns unterstützen wollt, das machen wir viel zu selten, Niklas.
Wir haben es noch nie gemacht.
Noch nie?
Ein Call to Action haben wir noch nie gemacht.
Was? Gott, sind wir dumm.
Deswegen, ihr müsst den Podcast abonnieren.
Natürlich. Ihr müsst natürlich.
Ihr müsst, ihr sicher. Seid gezwungen. Klar. Wir sind noch eine sehr geringe Hörerschaft, deswegen kann ich zu jedem Einzelnen nach Hause fahren.
Nee, das kann ich nicht.
Und euch zwingen.
Hä? Das würde ich nicht hinkriegen. Das ist ein bisschen doll. Also so gering dann auch nicht.
So gering dann auch nicht, nein, das stimmt. Deswegen bitte abonniert den Podcast und lasst uns vor allen Dingen auch eine Bewertung da.
Und nur 5-Sterne-Bewertung, alles drunter nicht.
Genau, wir wissen, dass irgendwer schon 4 gegeben hat.
Das geht nicht. Wenn ihr weniger als 5 gebt, dann schreibt uns doch eure Kritikpunkte. Macht genau. Das doch mal so, weil, ja, das bringt, also man, jeder sagt immer, ja, macht eine ehrliche Bewertung. Nee, will ich nicht. Also wir machen das hier und das hören auch Leute und finden das gut und so. Und es ist halt voll doof, wenn man dann halt einfach schlechte Bewertungen gibt. Das finde ich nicht gut, weil das ist ein kostenloses Angebot. Und klar, wenn ihr für was bezahlt, dann finde ich es gut, wenn man ehrliche Bewertungen abgibt, weil dann bezahlt man auch Geld dafür. Aber das hier ist ein kostenloses Angebot. Wenn ihr das, wenn ihr Kritik habt, könnt ihr die uns auch vorher schreiben, bevor ihr bewertet. Also konstruktiv natürlich.
Da können wir auch mehr mit anfangen.
Können wir viel mehr mit anfangen, genau. Als einfach nur, nee, ich mache jetzt hier nur 4 Sterne, warum, egal. Genau, es ist ein kostenloses Angebot und wenn ihr das nicht mögt, dann habt ihr hier die einfache Möglichkeit, es euch nicht anzuhören. Aber wir wollen, wenn, nur 5 Sterne haben. So. Genau. Kann man ja mal so ehrlich kommunizieren.
Wort zum Sonntag.
So, genau.
Gut, dann haben wir, glaube ich, nichts mehr.
Ja, korrekt.
Dann würde ich sagen, bis nächste Woche. Und habt einen schönen Sonntag oder wann ihr das auch immer hört.
Genau. Macht es gut. Tschö.